Ich möchte gerne den Bibeltext lesen. Der steht diesmal in dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 26 und 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist.
Schönen guten Morgen. Felix hat schon gesagt, wir befinden uns gerade in der Reihe. Wie kommuniziert Gott? Das haben wir uns die letzten Wochen angeschaut. Und heute wollen wir diese Reihe beenden und ich verrate euch schon mal, dass es in der nächsten Predigtreihe auch weitergeht mit Kommunikation. Und so haben wir die genannt, Jesus spricht in Rätseln. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Bisher haben wir angeschaut, wie Gott auf ganz verschiedene Arten und Weisen zu uns redet. Er spricht einmal durch Jesus, wo Gott in Jesus sich selbst offenbart, zeigt, wer er ist, wie sein Charakter ist, wie sein Herz ist. Wir haben gesehen, dass Gott durch den Heiligen Geist spricht, der auch Gott ist. Und der in uns wohnt und ein richtig guter Kommunikator ist. Wir haben gesehen, dass Gott durch die Bibel spricht, dass das sein Wort ist, durch Menschen, wo er sich zeigt und zu uns redet. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Gott durch Menschen spricht. Und heute möchte ich mit euch anschauen, was eigentlich die passende Reaktion ist, wenn Gott auf so viele verschiedene Arten und Weisen zu uns redet. Was ist dann die Reaktion? Und die Reaktion ist, dass Gott möchte, dass er nicht nur einseitig mit uns kommuniziert, sondern wir dann auch mit ihm kommunizieren und das nennen wir Beten. Also Gebet ist die Antwort auf das, was Gott uns schon gesagt hat. Das heißt, dass Gebet nie etwas Initiatives ist, sondern immer etwas Reaktives ist. Jedes Mal, oder wenn du zu Gott sprichst und mit Gott in Beziehung trittst und ihn ansprichst, ist es immer so, dass er schon zuerst zu dir geredet hat, bevor du irgendwas sagen kannst. Du kannst nie der sein, der als allererstes die Kommunikation startet, sondern Gott ist immer der, der startet und wir reagieren nur. Und ich möchte heute mit euch das ABCD des Gebets anschauen. Das A ist der Auslöser für Gebet, das B ist die Basis für Gebet, das C ist die Kunst für Gebet, tut mir leid, ging nicht ganz auf, und das D ist der Dolmetscher für Gebet. Also, wir fangen an mit dem Auslöser für Gebet. Ein Auslöser für Gebet, das finde ich sehr interessant, ist sowas, was man vielleicht einen Instinkt nennen könnte. Ein Gebetsinstinkt. Es ist super überraschend, wie sehr das verbreitet ist in so vielen Kulturen, in so vielen Teilen der Welt, dass Menschen in irgendeiner Form sowas machen wie beten, mit Kontakt treten, mit einer höheren Macht. Es ist so verbreitet, dass man fast sagen kann, Beten ist etwas Menschliches. Beten ist menschlich. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass sogar viele Atheisten in gewissen Situationen in ihrem Leben mal beten. Und ich bin immer überrascht, wenn ich mit Freunden rede, die sagen, sie glauben nicht an Gott. Und wir kommen ins Gespräch und manchmal erzählen die, ja, tatsächlich, vor so und so vielen Jahren in der Situation habe ich auch mal gebetet. Manchmal haben sie dann sogar irgendwelche unerwarteten Zufälle erlebt. Und ganz oft sind das Notsituationen, wo instinktiv so ein Gebet irgendwie hochkommt. Es kann sowas sein wie, ich habe gestern im Café mein Portemonnaie liegen lassen und als ich dann schon weg war am Bahnhof und es mir aufgefallen ist, das ist so eine Situation, wo man instinktiv irgendwie denkt, oh Gott, lass das Portemonnaie noch irgendwie wieder da sein. Ich habe es dann gefunden, das war sehr gut. Es können auch größere Sachen sein. Es gibt einen Satz, der das ein bisschen einfängt, den kennt ihr vielleicht. Feminismus hat ein Ende, wenn der Richtige da ist. Kommunismus endet bei 2.500 Euro netto. Und Atheismus, wenn das Flugzeug vibriert. Ja, das ist ein Witz, aber da ist irgendwas dran, ja, dass es Situationen gibt, wo wir instinktiv irgendwie, oder viele Menschen instinktiv sowas wie ein Stoßgebet hochschicken. Und ich frage mich halt, wenn es Gott nicht geben sollte, woher kommt dann dieser weltweit verbreitete Instinkt, sich an irgendeinen Gott zu wenden, der sogar bei vielen modernen aufgeklärten Atheisten irgendwie nicht ganz weg ist. Das kann ein Auslöser sein, dieser Instinkt. Es gibt noch einen fortgeschritteneren Auslöser für Gebet, und das ist der Wunsch, wirklich beten zu wollen. Ich hatte einen Freund, der war Atheist, und wir haben viel über den Glauben geredet, viele Argumente für Gott und gegen Gott diskutiert und ob die Bibel Sinn macht. Und das waren echt gute Gespräche. Und an einem Punkt habe ich ihn herausgefordert und habe gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn du mal anfängst, nicht nur mit mir zu diskutieren, das mache ich liebend gerne, sondern dich mal traust, ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir bitte. Das ist eigentlich ein total voraussetzungsloses Gebet. Ich muss noch nicht mal glauben. Ich sage, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir bitte. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, aber mein Eindruck war, er fand das nicht so cool. Und ich glaube, er hatte einfach keinen Wunsch, mit Gott reden zu wollen. Das war ihm total fremd, das wollte er gar nicht. Und dieser Schritt von über Gott nachdenken und vielleicht glauben, dass es ihn gibt oder vielleicht sogar überzeugt sein, dass es ihn gibt, zu dem Schritt hin, Gott direkt ansprechen, ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Ich glaube, der Mut, zum vielleicht allerersten Mal oder zum zweiten oder dritten Mal zu beten, zeigt, ob du wirklich interessiert bist, Gott herauszufinden, wie real Gott ist. Ob du wirklich bereit bist, Gott als Person ernst zu nehmen und nicht bloß als eine Idee oder ein Thema, über das man redet. Nur wenn du diesen Schritt gehst, wirklich Gott anzureden, nimmst du die Aussage ernst, dass Gott ein Gott ist, der kommuniziert und handelt. Nur dann lässt du dich wirklich drauf ein. Aber was ist eigentlich, wenn du sagst, ich habe einfach diesen Wunsch nicht zu beten? Und das betrifft auch ganz viele Christen oder Gläubige, die sagen, ich habe da gar kein Bedürfnis danach. Ich habe gar keinen Wunsch. Ich habe keinen Bock drauf. Das fühlt sich an wie so ein Pflichtding, was man machen muss. Gebet ist etwas, ich weiß, wenn du glaubst, dann solltest du halt beten, dann müsstest du beten, aber eigentlich will ich das gar nicht. Dann fehlt dir so ein Auslöser oder so eine Motivation für Gebet. Und dann ist es dran, die Basis für das Gebet anzuschauen. Wir müssen klar kriegen, warum eigentlich beten. Und ich möchte zwei Dinge nennen, wo ich glaube, dass die eine unzureichende Basis für Gebet bilden, aber die irgendwie verbreitet sind. Und das eine ist, wir können beten, weil beten hat irgendwie einen positiven Effekt auf mich. Und das zweite ist, beten hat irgendwie einen positiven Effekt auf die Welt. Also das erste, beten hat irgendwie einen positiven Effekt auf mich. Damit ist gemeint, es ist irgendwie psychologisch, tut mir das ganz gut zu beten. Ja? Das hilft mir vielleicht, mich besser zu konzentrieren. Oder vielleicht hilft mir das Beten, mich selbst zu finden und meine innere Mitte zu finden oder zur Ruhe zu kommen. Vielleicht hilft es mir zu entspannen. Vielleicht hilft mir Beten auch einzuschlafen. Aber es ist im Prinzip etwas, so ein bisschen wie Meditation, so eine Übung, die mir psychologisch gut tut. Ich sage nicht, dass es falsch ist, ich sage nur, dass es eine unzureichende Basis ist für Gebet. Das zweite ist, dass es irgendwie einen positiven Effekt auf die Welt hat. Mein Onkel hat mir mal erzählt, so ganz begeistert, boah, in der Physik, da gibt es dieses verrückte Ding, dass es hier ein Teilchen gibt und ich kann es verändern und dann gibt es ein anderes Teilchen auf der anderen Seite der Welt und es verändert sich gleichzeitig auch, weil ich dieses hier verändert habe. Und deswegen ist es ja auch logisch, dass wenn ich hier bete, das was auf der anderen Seite der Welt verändern kann. Das kann man aber nicht übertragen. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal ein Teilchensystem und beim anderen haben wir Gedanken. Einmal haben wir einen physikalischen Zusammenhang, einmal haben wir reine Spekulation. Und das gilt auch für das Wunschdenken, die Vorstellung, wenn ich mir nur fest genug etwas wünsche oder vielleicht ganz viele Leute zusammen sich fest genug etwas wünschen, dann bekommt man das auch, dann passiert das irgendwie, dann verändert das die Welt. Schön wär's, ja, dann bräuchten wir keine Politiker mehr, die irgendwie versuchen, Probleme zu lösen. Wir könnten uns einfach wünschen, dass die Probleme weggehen. Wir bräuchten keine Polizei mehr, wir könnten uns einfach Sicherheit wünschen. Wir bräuchten auch keine Steuern mehr, weil man alles ohne Steuern lösen kann. Aber so funktioniert das nicht. Ich habe mir schon ziemlich viele Sachen so richtig fest gewünscht, auch mit anderen, und es ist nichts passiert. Es ist Wunschdenken, zu denken, dass Wunschdenken die Welt verändert. Ja, das ist auch keine ausreichende Basis für Gebet. Die einzige ausreichende Basis für Gebet ist ein echtes persönliches Gegenüber. Ein realer, lebendiger, kommunikationsfähiger und handlungsfähiger Gott, der uns hört der uns versteht und der darauf eingehen kann. Und der kann dann sowohl uns verändern, als auch die Welt verändern, wenn er das will. Aber es ist nicht das Beten an sich, was diese Wirkung erzielt, sondern der Gott, der was tut. Ohne einen Gott, der hört und antwortet, hat Gebet keine Basis. Und ich glaube, hier finden wir die Antwort auf unsere Ausgangsfrage: Was ist eigentlich, wenn ich gar keinen Wunsch habe zu beten? Ich möchte es mal ein bisschen provokant formulieren. Wenn du keinen Wunsch oder kein Bedürfnis hast zu beten, dann kennst du Gott nicht oder du kennst ihn zu wenig. Wenn du keinen Wunsch oder kein Bedürfnis hast zu beten, dann kennst du Gott nicht oder du kennst Gott zu wenig. Zumindest ist dir nicht bewusst, mit wem du es zu tun hast. Der Gott, der so mächtig ist, dass er mit einem Wort das komplette Universum aus dem Nichts erschaffen hat. Der Gott, der so schlau ist, dass er die Quantenphysik versteht, von der die schlauesten Physiker der Welt sagen, das hat niemand wirklich verstanden. Der Gott, der so kreativ ist, dass er die schönsten Anblicke geschaffen hat, die man sich nur vorstellen kann. Der Gott, der so weitsichtig ist, dass er die ganze Zukunft kennt, auch die Zukunft von Europa nach dem Brexit, auch deine persönliche Zukunft in 20 Jahren. Der Gott, der so einflussreich ist, dass er die Weltgeschichte lenkt und Situationen in deinem Leben so arrangiert, dass sie dir zum Besten dienen. Der Gott, der so gerecht ist, dass ihm kein Unrecht entgeht und er kein Fehlurteil fällen kann. Der Gott, der so barmherzig ist, dass ihm die Armen und Schwachen, die Witwen und Waisen immer am Herzen liegen. Der Gott, der so gnädig ist, dass er alles vergibt und jedem eine zweite Chance schenkt. Der Gott, der so treu ist, dass er verspricht, dich nie zu verlassen und immer für dich da zu sein. Der Gott, der so liebevoll ist, dass er sein Kostbarstes für dich aufgibt. Ich könnte ewig weitermachen. Hast du nicht das geringste Bedürfnis oder den geringsten Wunsch, mit dieser Art von Gott zu reden? Ich glaube, unser Problem ist gar nicht zu wenig Zeit, zu wenig Disziplin, zu wenig Erfahrung, zu wenig Argumente, zu wenig Motivation. Ich glaube, unser Problem ist, wir kennen Gott zu wenig. Wenn wir Gott besser kennen würden, würden wir mehr beten, so viel mehr beten, so viel intensiver beten. Wir könnten es kaum erwarten, wieder zu beten. Dein Gebetsleben ist quasi proportional zu deinem Gottesbild. Wenn Gott für dich klein ist, dann ist dein Gebet klein. Wenn Gott für dich groß ist, dann ist dein Gebetsleben groß. Der allerbeste Tipp, den ich dir geben kann zum Beten, ist, dass du dir vor Augen führst, wer Gott eigentlich ist und mit wem du es zu tun hast. Wenn das wirklich einsickert, dann kommt der Rest von alleine. Dieser Text, den wir eben gehört haben, den hat Paulus an die Christen in Rom geschrieben. Und er spricht sie hier an, er sagt, dass sie Gottes Volk sind, dass sie zu Gottes Volk gehören. Und er spricht hier öfter von wir und damit meint er die Kinder Gottes. Und das ist die einzige Basis und Voraussetzung für echtes Gebet. Dass wir zu Gott gehören, dass wir eine familiäre Beziehung zu ihm haben und dass wir in seine Familie adoptiert sind. Und das bekommen wir durch Jesus. Durch den Glauben an Jesus bekommen wir neues Leben, werden wir neu geboren und Gott wird zu unserem liebevollen und perfekten Vater. Und deshalb ist Gebet nicht etwas für besonders fromme Leute oder für Superchristen oder ein zweites Level im christlichen Leben, sondern es ist das natürlichste Lebenszeichen eines Kindes Gottes. Es ist so natürlich, wie wenn ein Kind anfängt, mit seinem Papa zu reden. Vor ein paar Wochen ging dieses Bild auf Facebook viral, wo Obama in so einem Asialaden, ich glaube in einem Vietnamesen, sitzt, auf so einem Plastikstuhl, total simpel und einfach, und überall rum sitzen Asiaten, die ihre Nudeln schlürfen. Und ich glaube, dieses Bild ist um die Welt gegangen, weil Obama da so völlig normal gewirkt hat und so nahbar. Das hat irgendwie die Vorstellung geweckt, ich könnte ja selbst in diesem Asialaden sitzen, direkt daneben sitzen, ich könnte einfach rübergehen und ihn anquatschen. Und wie viele von uns würden sich so eine Chance entgehen lassen? Die Chance mal, mit Obama persönlich zu quatschen. Das wäre doch genial. Da würden wir doch sagen, boah, geil, ich will unbedingt mich dem vorstellen, ich will mal eine Runde mit dem quatschen. Ja? Als Kinder Gottes haben wir 24/7 Zugang zum Allerhöchsten. zum Präsidenten der Vereinigten Galaxien des Universums. 24/7, nicht nur irgendwie zu gewissen Anlässen, nicht nur, wenn er gute Laune hat, nicht nur, wenn wir irgendwie Vitamin B haben, um an den ranzukommen, sondern jederzeit haben wir Zugang zu dem mächtigsten Gott, den es gibt. Und das und nur das ist eine tragfähige Basis für Gebet. Jetzt kommen wir zum C, der Kunst des Gebets. Gebet ist keine Wissenschaft. Es ist vielleicht offensichtlich. Man kann Teile von Gebet messen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der hieß Georg Müller. Es war ein Deutscher. Und er ist nach England ausgewandert im 19. Jahrhundert. Zur Zeit von Charles Dickens. Und da gab es richtig große soziale Missstände in England wegen der industriellen Revolution und sehr viel Armut. Und dieser Georg Müller, der hat dort Waisenhäuser gegründet, um dieser Armut und vor allem der Kinderarmut dort zu begegnen. Aber er wollte nicht nur den Kindern helfen, sondern er hatte einen Auftrag. Sein Auftrag war, er wollte den Menschen beweisen, dass Gott real ist und dass Gott versorgt und dass Gebet wirklich funktioniert. Und deswegen hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat sich entschieden, dass er nie irgendwelche Leute darum bitten wird, um Geld oder irgendwas, was er braucht. Er wird niemandem sagen, was er für seine Waisenhäuser und was er für die Kinder braucht, sondern er wird immer nur zu Gott gehen und beten. Und das hat er dann gemacht. Und es gab unglaublich viele Situationen, wo er da saß mit Hunderten von Kindern, die saßen alle schon am Tisch, aber es gab kein Essen und sie hatten kein Geld, um Essen zu kaufen. Und er hat niemandem davon erzählt, sondern hat einfach nur gebetet. Und er hat dann so Sachen erlebt, wie das dann plötzlich, als alle Kinder am Tisch saßen, der Bäcker reinkommt und sagt, ich konnte die ganze Nacht lang nicht schlafen und ich hatte irgendwie den Gedanken, ich muss euch hier Brötchen vorbeibringen. Und hat den Brötchen vorbeigebracht und es hat zufälligerweise auch gerade noch gepasst. Dieser Georg Müller hat diese ganzen Sachen in Tagebüchern aufgeschrieben. Er hat jedes einzelne Gebetsanliegen aufgeschrieben und hat immer auch notiert, wenn es sich erfüllt hat. Und daraus ergibt sich dann eine schöne Statistik. Und zwar hat er 50.000 Gebetsanliegen notiert, die auch erhört wurden im Laufe seines Lebens. Davon, hat er gesagt, wurden 30.000 Anliegen immer am selben Tag beantwortet. Das sind 500 Anliegen, erhörte Gebetsanliegen pro Jahr, mehr als eine pro Tag. In seinem Leben hat er fast 500 Millionen Euro gehandelt, die ihm zugesteckt wurden und gespendet wurden. Das ist alles durch Gebet passiert. Ich finde das unglaublich inspirierend und ich glaube, wir können sehr, sehr viel von Georg Müller lernen. Ich glaube, es ist auch gut, Gebete aufzuschreiben und dann auch aufzuschreiben, wenn es sich erhört, weil wir sowas schnell vergessen. Aber bei all den Statistiken, die ermutigend sind, ist das gar nicht der Kern des Gebets. Sondern der Kern des Gebets ist Beziehung. Deswegen ist Gebet auch keine Methode. Es ist nicht was, das machst du so und so, damit du etwas bekommst. Es ist nicht, ich muss Gott informieren, damit er weiß, was ich brauche, und dann kriege ich's. Unser Gebet ist kein Newsticker für Gott, um ihn auf dem Laufenden zu halten. In Vers 27 in diesem Text steht, dass Gott die Herzen der Menschen durchforscht. Ich finde das ein unglaublich starkes Bild, dass Gott wie ein Forscher ist. Ja? Gott ist allwissend und er scannt permanent aktiv unsere Herzen und er weiß sofort, was da drin vorgeht, ohne dass wir irgendein Wort sagen oder irgendeinen Gedanken denken. Er hat einen direkten Zugang zu unserem Herzen. Und zu verstehen, dass Gott uns durch und durch kennt, dass er uns besser kennt, als wir uns selber kennen, hat Auswirkungen auf unser Gebet. Ein anderer Bibelvers drückt es so aus, dass da steht, Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir es überhaupt sagen. Und es ist total entlastend. Wir müssen nicht Angst haben, dass irgendwelche Dinge unter den Tisch fallen, weil wir nicht dran gedacht haben, für sie zu beten. Und es ist besonders tröstlich in den Momenten, wo wir uns vielleicht selbst nicht verstehen und dann wissen dürfen, aber Gott versteht dich. Natürlich gibt sich dann die klassische Frage, warum überhaupt noch beten, wenn Gott eh alles weiß? Ich habe schon gesagt, es geht nicht um Information, sondern es geht um Beziehung. Ein Papa, der weiß, dass seine Kinder Eis wollen, der freut sich trotzdem, wenn sie ihn darum bitten. Vielleicht hat es ihn schon die ganze Zeit angesehen. Aber dieser Moment, dass sie dann zu ihm kommen und sagen, Papa, ich möchte ein Eis, ist einfach schön. Ist einfach toll. Ja? Es geht nicht einfach nur um die Info. Dinge zu teilen, miteinander zu reden, gehört zu einer gesunden, lebendigen Beziehung. Es ist ein Ausdruck von Vertrauen. Und das ist das, was Gott mit uns möchte. Deswegen ist Gebet keine Wissenschaft und keine Methode und keine Infoveranstaltung, sondern Gebet ist sowas wie eine Kunst. Die Verena, die bei uns Gebetsleitung, den Bereich Gebet leitet, die hat mir dieses Bild gegeben, dass Gebet wie so ein Garten ist. Und ich finde es ein tolles Bild. Und deswegen würde ich gerne Gebet definieren als die Kunst, einen Garten anzulegen. Ich weiß nicht, wie viele Gärtner wir haben. Könnt ihr euch mal melden? Nicht so viele sind Stadtmenschen. Ich bin auch ein Stadtmensch. Ich war ganz froh, als wir unseren ersten Garten nicht mehr hatten. Aber so einen Garten anzulegen ist eine coole Sache. Ist eine richtig tolle Sache. Aber es ist auch was man lernen muss. Man muss lernen, welche Gewächse wo wachsen, was die richtigen Bedingungen sind, was man irgendwie umgraben muss, wie man das anlegt. Und es ist etwas, was man lernt. Und genauso ist es beim Gebet. Die Nachfolger von Jesus haben Jesus gebeten und gesagt, bitte bring uns bei, wie man betet. Das heißt, beten ist nicht sowas, das kannst du oder du kannst es halt nicht, sondern es ist etwas, wo du reinwachsen kannst, was du lernen kannst. Es ist einerseits total, wie wir am Anfang gesehen haben, es kann total instinktiv sein, du musst überhaupt nicht nachdenken, es kommt einfach und gleichzeitig ist etwas, was du über ein Leben lang lernen und vertiefen kannst. Und ich hatte einen Freund, der hat sich mit dem Beten so ein bisschen schwer getan und der wurde eingeladen, mal so 1 oder 2 Stunden am Stück spät nachts zu beten. Und er war so ziemlich skeptisch und hat gesagt, nee, also eigentlich will ich das nicht, ich könnte niemals so lange beten, ich werde mich zu Tode langweilen, ich werde einschlafen. Und hat sich darauf eingelassen und es war für ihn eine total positive Erfahrung. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und er hat in seinem ganzen Leben noch nie so eine coole Erfahrung mit Beten gemacht und gemerkt, wow, das kann was richtig Tolles, Bedeutsames sein. Und es fühlte sich gar nicht an wie 2 Stunden, sondern wie eine halbe Stunde. Gebet ist etwas, wo wir reinwachsen können, wo wir Erfahrungen machen können, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht ahnen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Wer einen Garten anlegt, der macht es auch in seinem eigenen Stil. Das ist was sehr Individuelles. Ja, jeder pflanzt andere Beete, andere Blumen, andere Vorlieben. Vielleicht ist es mehr so ein Kräutergarten, vielleicht ist es mehr irgendwie Gemüsezeug. Es ist eine sehr individuelle Sache und das macht es auch wieder schön. Und genauso ist es beim Beten. Beten ist eine sehr persönliche Ausdrucksform. Du kannst beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Du brauchst keine Angst haben, dass du irgendwie was Falsches sagst oder dass du irgendwelche Formeln oder fromme Wörter verwenden musst. Oder musst dich am Schluss Amen sagen oder so Sachen. Völlig egal, rede mit Gott einfach so, wie du mit deinem besten Freund redest. Einfach drauf los. Und ich glaube, dass so wie Eltern die Unterschiedlichkeit ihrer Kinder schätzen, dass Gott unsere Unterschiedlichkeit beim Beten schätzt. Sagt, oh, ich finde es so cool, dass der Toni irgendwie so ein bisschen vielleicht verkopft betet, aber was weiß ich, die Nata oder jemand anders, das ist irgendwie lebendig. Also jetzt habe ich es gewertet, aber egal. Wir sind einfach unterschiedliche Persönlichkeiten und Typen, drücken uns unterschiedlich aus und ich glaube, Gott freut sich daran. Auch an meinem Gebet. Das Dritte beim Garten ist, ein Garten will und muss kultiviert werden. Ein Garten geht kaputt ohne Pflege. Der überwuchert, ist Unkraut, wächst alles zu, die Pflanzen sterben und gehen ein. Der muss gepflegt werden, der muss gejätet werden, der muss gewässert werden, der muss vielleicht gedüngt werden. Und ich finde es total schade, dass ich immer wieder so vielen Christen begegne, die haben nie sowas wie ein Gebetsleben kultiviert. Die haben das nie irgendwie entwickelt. Und ich möchte euch heute eigentlich einladen, ein nachhaltiges Gebetsleben zu entwickeln und zu kultivieren. Und es ist mehr als einfach, okay, nächste Woche gehe ich mal irgendwie zu einem Gebetstreffen oder die nächsten 2 Male bin ich mal dabei. Es geht nicht um einzelne Events, sondern es geht darum, ein Gebetsleben, einen Stil zu kultivieren, eine Haltung des Gebets, wo man Alltag und Gebet irgendwie verschmelzen und man das gar nicht mehr so sehr trennen kann. Wo ich manchmal total spontan bete, weil es einfach in die Situation kommt, wo ich manchmal aber auch ganz bewusst geplant Gebetszeiten mache. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, das zu machen, dass wir dann unglaublich viel entdecken werden und bereichert werden. Gebet bringt unglaublich viel Entlastung, Gebet bringt Freude, Gebet bringt Frieden. Gebet bedeutet Freundschaft mit Gott, Gebet bedeutet, dass wir verändert werden und Gebet bedeutet auch, dass Gebet erhört werden und sich Dinge in der Welt verändern. Und es ist so schade, dass wir uns das einfach entgehen lassen. Gott möchte, dass wir unser Gebetsleben kultivieren und dass wir da reinwachsen und ein wunderschöner Garten entsteht. Und was wir hier in diesem Vers sehen, Vers 27, ist auch der Ort des Gebets. Und zwar habe ich schon gesagt, dass Gott unser Herz erforscht Und im Herzen, das ist der Ort, wo Gebet passiert. Und das heißt, wenn Gebet vom Herzen kommt und im Herzen stattfindet, dann kommt es nicht auf die Form an. Dann ist es völlig egal, ob du laut betest oder leise betest, weil Gott sieht dein Herz und dein Gebet kommt an. Dann ist es völlig egal, ob du die Augen offen hast oder zu hast, weil Gott sieht dein Herz und dein Gebet kommt an. Dann ist es völlig egal, ob du die Hände gefaltet hast oder nicht, weil Gott sieht dein Herz und dein Gebet kommt an. Dann kannst du sitzen oder liegen, stehen oder spazieren, Gott sieht dein Herz und dein Gebet kommt an. Du kannst in einem Kirchengebäude beten, du kannst im Park beten, du kannst in der Küche beten, du kannst im Auto beten, völlig egal, Gott sieht dein Herz und dein Gebet kommt an. Das heißt, beim Beten haben wir eine totale Freiheit. Du kannst dich einfach ausprobieren. Du kannst deine Form finden, die dir am meisten hilft, mit Gott in Kontakt zu treten und diese Freundschaft zu leben. Das Entscheidende ist, dass du, wie auch immer du es machst, dass du dein Herz mit Gott teilst und er dann sein Herz mit dir teilt. Und das bringt uns dann zum letzten, zum Dolmetscher des Gebets. Ich habe euch am Anfang einen Auslöser für Gebet verschwiegen und das ist die Schwachheit, unsere Schwachheit. Paulus sagt hier, dass der Heilige Geist unserer Schwachheit zu Hilfe kommt. Und in den Versen vor diesem Text beschreibt Paulus die Kaputtheit der Welt. Er sagt, die ganze Schöpfung, die leidet und die seufzt unter der Vergänglichkeit. Und wir leiden und seufzen mit. Unter dem Massensterben von Tieren, unter den Naturkatastrophen, darunter, wie unser Planet kaputt geht, unter bösartigen Krankheiten wie Ebola oder Krebs oder Depression und. Wir leiden darunter, dass unser Körper mit dem Alter abbaut und auch unser Gehirn abbaut. Aber dieses Leiden und dieses Mitleiden mit dem Zustand der Welt ist für Kinder Gottes kein Grund zum Pessimismus. Sondern bei den Kindern Gottes verbindet sich dieses Mitleiden und Mitempfinden und Seufzen mit einer Sehnsucht nach der Erneuerung der Welt, nach der Erneuerung der Schöpfung. Kinder Gottes haben die Hoffnung und die Zuversicht, dass Gott die Welt einmal neu machen wird und die Welt erneuern wird und frei machen wird von Vergänglichkeit und Tod und Schmerz und Leid, inklusive unseren Körper. Und das führt dann aber dazu, dass wir oft mit dem Beten überfordert sind. Wir leben in dieser Spannung, wir leiden mit der Welt, wir haben diese Hoffnung. Und wir wissen dann oft nicht, was wir und wie wir beten sollen. Und es kann mehrere Gründe haben, warum wir quasi überfordert sind mit dem Beten, warum das Beten, wo wir einfach nicht wissen, wie soll das gehen, was soll ich denn eigentlich sagen. Der eine Grund ist, dass uns oft der Überblick fehlt. Ist es jetzt gut zu beten, dass ich diese Arbeitsstelle kriege oder nicht? Die Arbeitsstelle hat bestimmt viele Vorteile, ich habe ein gutes Gehalt, damit kann ich gute Sachen machen, ich hätte voll Spaß in dem Job, also bete ich dafür, dass ich die Stelle bekomme. Aber vielleicht hat Gott ja was ganz anderes mit mir vor und vielleicht wäre es viel besser, wenn ich diese Stelle nicht nehme, weil dann was viel Cooleres kommen kann. Und in so einer Situation weiß ich vielleicht gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich gut? Soll ich jetzt dafür beten, dass ich die Stelle kriege oder soll ich beten, dass was anderes kommt? Oder vielleicht bin ich krank. Und jetzt ist es natürlich zu sagen, natürlich möchte ich beten, dass ich gesund werde. Aber vielleicht hat Gott ja was anderes vor und möchte durch die Krankheit irgendwie in dir Charakter schulen, dich irgendwie stark machen und dich vielleicht irgendwie ein Vorbild für andere machen, um denen zu zeigen, man muss nicht gesund sein, um Freude zu haben im Leben. Und jetzt weiß ich nicht, was hat Gott eigentlich vor mit dieser Krankheit? Will er mich gesund machen oder nicht? Wofür soll ich beten? Es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo wenn wir nicht nur an Gebet herangehen mit der Haltung, was möchte ich persönlich, sondern was hat Gott eigentlich vor, dass wir dann plötzlich merken, es ist gar nicht so klar, wofür wir beten sollen. Der zweite Grund, warum es nicht klar sein kann, was wir beten sollen, ist, dass es Situationen im Leben gibt, wo wir einfach fassungslos sind, wo uns die Worte fehlen, wo wir vielleicht nur noch weinen oder nur noch seufzen können. Dinge wie Terroranschläge oder der Verlust von Geliebten oder enttäuschte Hoffnungen. Und in so Situationen sind wir so überfordert und so bedrückt, dass wir finden keine Worte, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und dann sagt uns dieser Text und dann kommt der Heilige Geist und hilft uns. Er hilft uns in diesen Situationen, wo wir überfordert sind, wo wir unter unserer Schwachheit und der Kaputtheit dieser Welt leiden, dann hilft er uns zu beten. Und er macht das, indem er eine Dolmetscherrolle einnimmt, indem er anfängt, simultan zu übersetzen. Da, wo wir keine Worte finden, findet er die richtigen Worte für uns. Da, wo wir nicht wissen, was aus Gottes Perspektive für uns am besten ist, weiß er, was für uns am besten ist und betet es dann. Und das ist eine total überraschende Wendung. Ich habe am Anfang gesagt, wir schauen uns zum Abschluss der Reihe, wie kommuniziert Gott an, wie wir mit Gott kommunizieren. Und jetzt entdecken wir bei der Frage, wie wir mit Gott kommunizieren, wie wir zu ihm beten, dass plötzlich doch wieder er zu uns kommuniziert. Weil der Heilige Geist jetzt einspringt in unserer Schwachheit und er jetzt für uns zu Gott betet. Und jetzt kommuniziert quasi Gott durch unser Herz zu sich selbst wieder zurück. Er durchforscht unser Herz, er kriegt mit, was da passiert, und der Heilige Geist übersetzt dann das, was in unserem Herzen vorgeht, was wir noch nicht mal in Worte fassen können, so, dass es bei Gott dem Vater wieder perfekt ankommt. Und das ist was total Schönes, weil das zeigt uns etwas über Gottes Herz. Es zeigt uns, dass Gott unglaublich viel Verständnis für uns hat. Dass er ein Gott ist, der total tief mitfühlt. Dass ein Gott ist, der nicht einfach nur interessiert ist an dem, was wir tun und machen und sagen, sondern er möchte wissen, was in unserem Herzen vor sich geht. Es zeigt uns, dass Gott ein Gott ist, der unser Bestes will. Und der den Überblick hat. Außerdem garantiert es uns Gebetserhörung. Alle Gebete vom Heiligen Geist werden zu 100% erhört, weil Gott sich selbst immer erhört. Weil wenn er betet, betet er immer in Übereinstimmung mit seinem eigenen Willen. Und sein Gebet ist deshalb immer 100% effektiv. Bei uns ist es manchmal so, Gott beantwortet ein Gebet mit Nein oder vielleicht mit noch nicht, weil wir einfach nicht den Überblick haben, weil wir nicht die Weitsicht haben, weil wir nicht abschätzen können, was sich alles für Folgen ergeben können. Aber Gott hat diesen Überblick. Und das Gebet des Heiligen Geistes wird immer mit Ja beantwortet. Und seine Gebete verfehlen nie ihre Wirkung. Vielleicht stehst du vor der Hürde beim Beten, dass du irgendwie sagst, ich komme da nicht weiter, ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht fühlst du dich nicht als der Gebetsheld. Und dann verspricht dir Gott, hey, ich schenke dir den Heiligen Geist, der hilft dir beim Beten. Und der hilft dir, das Beten zu lernen. Und der hilft dir, da reinzuwachsen, damit bei dir so ein schöner Garten entstehen kann. Und dazu möchte ich dich einladen. Fang an, so einen Garten anzulegen. Ein Gebetsleben zu kultivieren. Probier verschiedene Formen aus. Finde deinen Stil und bleib dran und bitte den Heiligen Geist, dass er dich zu einem Beter macht und dir in deiner Schwachheit hilft. Und genau das möchte ich jetzt tun und Gott darum bitten für uns alle. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der so nah an uns dran sein möchte und so nah an uns dran ist. Danke, dass du dich sehnst nach einer Kommunikation in beide Richtungen, dass du zu uns sprichst und wir zu dir sprechen und wir eine tiefe Freundschaft entwickeln. Und danke, dass du unser Gebet sogar gebrauchst, um die Welt zu verändern. Ich möchte dich bitten, dass du uns alle hier einen Schritt weiterbringst, egal wo wir gerade stehen. Und dass wir entdecken, was für eine geniale Idee Gebet ist und wie befreiend und wie wunderschön das sein kann. Bitte hilf uns in den Momenten, wo es schwer ist, wo wir uns schwach fühlen. Und danke, dass du uns auch da mit deinem Heiligen Geist nicht alleine lässt. Amen.